Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوعي يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو هابي في وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى
Heute mit
اليوم مع
Ute Scholz
محمد الجاموس
und Fayad Parvizi Baran
راديو سلام أخبار عشر سليبن وزالس لانكرايز
Radio Salam, Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis. Bernburg, die Müllabfuhr im Salzlandkreis wird teurer. Die Restmülltonne wird ab dem kommenden Jahr pro Person 50 Euro kosten, statt wie bisher 35 Euro. Auch die Gebühren für die Biotonne steigen, von 16 Euro auf 23 Euro. Grund dafür sind erhöhte Ausgaben für Entsorgungs- und Personalkosten. Außerdem will der Betrieb in Stassfurt einen neuen Wertstoffhof bauen, weil der alte geschlossen werden muss. Über die neuen Gebühren soll der Kreistag Mitte Oktober entscheiden.
Bernburg. جمع النفايات في Salzlandkreis أصبحت أكثر تكلفة من العام المقبل فإن سلة النفايات المتبقية تكلف 50 يورو للشخص الواحد بدلا من 35 يورو حتى الآن التكاليف ترتفع أيضا من 16 يورو إلى 23 يورو ويعزى ذلك إلى زيارة تكاليف التصرف في النفايات والموظفين يريد الشركة في شتاسفورد أن يبني خطة جديدة يعيد فناء النفايات لأن القديمة قد أغلقت ومن المقرر أن يبت مجلس المقاطعة في الرسوم الجديدة في منتصف تشرين الأول أكتوبر
Salzlandkreis. Die ca. 1000 Gebäudereiniger und Glasreiniger im Kreis sollen sich an einer bundesweiten Online-Umfrage beteiligen. Dadurch soll das Ausmaß von zu niedrigen Löhnen und ungerechtfertigten Urlaubskürzungen ermittelt werden. Die Gebäudereiniger-Gewerkschaft hat die Umfrage gestartet, um unseriöse Arbeitgeber gezielt zu orten.
Salzlandkreis. ومن بين آلاف من عمال تنظيف المباني ومنظفات الزجاج في المنطقة المشاركة في مسح على الإنترنت على مستوى البلاد والهدف من ذلك هو تحديد مدى الأجور المخفضة جدا وخفض عدد الإجازات وأطلقت نقابة عمال تنظيف المباني الدراسة الاستقصائية لاستهداف أرباب العمل المراقين
Sachsen-Anhalt Ein Drittel der Kinder und Jugendlichen geht nicht zum Zahnarzt. Das geht aus einer Untersuchung im Jahr 2019 hervor. Demnach waren im Jahr 2017 nur 64% der 6- bis 17-Jährigen zur Voruntersuchung beim Zahnarzt. Damit landet Sachsen-Anhalt im Vergleich der Bundesländer auf dem 7. Platz. Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 17 Jahren haben zweimal pro Jahr Anspruch auf Untersuchung und Prophylaxe.
Sachsen-Anhalt. ثلاث أطفال مراهقين لا يذهبون إلى طبيب الأسنان هذا وفقا لدراسة عام 2019 ووفقا لدراسة كان 64% فقط من الأطفال الذين تعمروا من 6 إلى 17 سنة في طبيب الأسنان لفحصهم في عام 2017 وهذا يوضع في المكان السابع مع الولايات الفيدرالية يحق للأطفال المراهقين الذين يتراوح عمرهم بين 6 و 17 سنة الفحص والوقاية مرتين في السنة
Sachsen-Anhalt. Der Mangel an Ärzten in den ländlichen Regionen wird sich in Zukunft weiter verschärfen. Landesweit seien momentan insgesamt rund 150 Stellen für Landärzte unbesetzt. Außer in Halle und Magdeburg würden überall Ärzte gesucht. Weil viele Ärzte in Rente gingen, würde die Zahl der offenen Stellen weiter steigen. Der Prognose zufolge fehlen in 12 Jahren etwa 260 Allgemeinmediziner.
Sachsen-Anhalt. سوف يستمر النقص في الأطباء في المناطق الريفية في التدهور في المستقبل وهذا ما تفترضه رابطة التأمين الصحي وعلى الصعيد الوطني هناك حاليا ما مجموعة نحو 150 وظيفة للأطباء الريفيين شاغرة وبغض النظر عن أهالي ماغديبورغ سيتم البحث عن أطباء في كل مكان ونظرا الآن العديد من الأطباء تقاعدوا فإن عدد الشواغر سيستمر في الارتفاع ووفقا للتوقعات فإن حوالي 260 من الممارسين العامين سيفتقدون في غصون 12 عاما
Sachsen-Anhalt. Das Land ist im Katastrophenfall nicht optimal auf Menschen vorbereitet, die ihr Zuhause verlassen müssen. Nur in Magdeburg seien ausreichend Reserven vorhanden. Ansonsten fehle es an Feldbetten, Wolldecken, Zelten, Heizungen, Licht, Bekleidung und Hygieneartikeln, um die Versorgung gewährleisten zu können. Der Bund empfiehlt, dass jede Katastrophenschutzbehörde stets Reserven für 100 Menschen bereithalten soll, um sie etwa bei Hochwasser oder Großbränden versorgen zu können.
Sachsen-Inhalt. البلد ليست مستعدة على النحو الأمثل للأشخاص الذين يضطرون إلى مغادرة منازلهم في حالة وقوع كارثة. فقط في ماغديبورغ كان احتياطات كافية يتوفر، والآن لن يكون هناك أسرة ميدانية وبطانيات من الصوف وخيام وسخانات وإضاءة وملابس ومواد النظافة الصحية لضمان الإمداد. توصي الحكومة الاتحادية بأن يكون لدى كل وكالة من وكالات الحماية المدنية دائما احتياطات لمئة شخص لكي تتمكن من إمدادهم على سبيل المثال في حالة حدوث فيضانات أو حرائق كبيرة.
Sachsen-Anhalt. Die Landeszentralen für politische Bildung haben eine App gegen rassistische, populistische oder menschenverachtende Parolen und Kommentare entwickelt. Diese trägt den Namen Konterbund. Einschreiten für Demokratie. Wie in einem Spiel werden Stammtischparolen im Alltag dargestellt. Die Nutzer müssen dann schnell handeln und passend argumentieren. Die Idee hinter der App ist, dass Menschen sich so öfter im Alltag für die Demokratie einsetzen und der jeweiligen Situation entsprechend reagieren und argumentieren können.
Sachsen-Anhalt. وضعت مراكز الدولة للتربية السياسية تطبيق ضد الشعارات والتعليقات العنصرية والتميز الإنسانية، وهذا ما يسمى Konterbund Intervention، من أجل الديمقراطية كما هو الحال في اللعبة. يتم تصوير شعارات الجدول العادية في الحياة اليومية، ثم يجب على المستخدم أن يتصرف بسرعة ويجادل بشكل مناسب. الفكرة وراء التطبيق هو أن الناس يمكن في كثير من الأحيان الوقوف من أجل الديمقراطية في الحياة اليومية والتفاعل يجادل وفقا للحالة المعنية. أعزائنا المستمعين راديو سلام، اليوم نتكلم عن قصة الأمير الصغير. مقدمة القصة أنطوان دو سانت إكزوبري. الأمير الصغير ترجمة سعدي يوسف. ولد أنطوان دو سانت إكزوبري عام 1900 في مدينة ليون الفرنسية، وتوفي عام 1944. خدم عام 1922 في سلاح الجو الفرنسي، وفي وقت متأخر انتقل إلى الطيران المدني. من أعماله بريد الجنوب 1929، طيران الليل 1931، أرض البشر 1939، الأمير الصغير 1943. وفي بداية القصة، عندما كان عمري 6 سنوات، رأيت صورة رائعة في كتاب عنوانه حكايات حقيقية من الطبيعة عن الغابة البدائية. كانت صورة لحية هو وهي تبتلع حيوانا، وهذه نسخة من الرسم. جاء في الكتاب حيات البوة تبتلع فريستها كاملة دون أن تمضغها. بعد ذلك تكون عاجزا عن الحركة وتنام مدة 6 شهور تحتاجها للهضم. فكرت مليا إن ذاك بمغامرات الغابة. وبعد أن اشتغلت بقلم ملون، نجحت في تحقيق أول رسم لرسمي رقم 1، وهو كما ترى. هكذا عشت حياتي وحيدا بدون من أتكلم معه حقا، حتى حصل حادثا لطائرتي في الصحراء الكبرى قبل 6 سنوات. تحطم كل شيء في المحرك، وبما أنه لم يكن معي ميكانيكي أو مسافر، انهمكت في محاولة التصليحات الصعبة وحدي. الأمر كان مسألة حياة لي أو موت. ماء الشرب الذي لدي لا يكاد يكفيني أسبوعا. في الليلة الأولى إذا نمت على الرمل بعيدا 1000 ميل عن أي مأوى للبشر. كنت أشد عزلة من البحار، من بحار تحطمت سفينته وهو على طوف وسط المحيط. هكذا تستطيع أن تتخيل دهشتي وقت الشروق حين أيقظني صوت صغير غريب قال: من فضلك أرسم لي خروفا. ماذا؟ أرسم لي خروفا. قفزت واقفا مصعوقا تماما، رمشت بقوة، نظرت حولي باهتمام، رأيت أعجب شخص صغيرا وقد وقف هناك يتفحصني بجد بالغا. وهنا ترى أفضل صورة شخصية استطعت أن أرسمه فيها، لكن رسمي هو أقل جمالا بكثير من الأصل. لكن تلك تكون غلطتي، فالكبار لم يشجعوني في مهنة الرسام. هنا كتب في 6 من عمري ولم أتعلم أبدا أن أرسم أي شيء غير حيات البوة من الخارج وحيات البوة من الداخل. إلا أن نظرت إلى هذه الظهور المفاجئ وعيناي تكادان طنطان من رأسي استغرابا، وتذكر أن طائرتي تحطمت في الصحراء على بعد 1000 ميل من أي مكان مأهول. مع هذا لم يظهر على رجلي الصغير أنه تائه بين الرمال أو أنه يخشى عليه من الإعياء أو الجوع أو العطش أو الخوف. لا شيء فيه يوحي بطفل تأتيه وسط الصحراء على بعد 1000 ميل من أي مأوى للبشر. وأخيرا عندما استطعت الكلام قلت له: لكن ماذا تفعل هنا؟ أما الجواب الذي كرره بمنتهى البطء كأنه كان يتكلم في أمر ذي شأن عظيم، فهو: من فضلك ارسم لي خروفا. هنا يكون السر طاغيا، لا يجرؤ أحد على المخالفة، ربما بدت غير معقولة وأنا بعيد 1000 ميل عن أي مأوى للبشر ومهددا بالموت. لكني أخرجت من جيبي ورق وقلمي الحبر، غير أني تذكرت آنذاك كيف أن دراساتي تركزت على الجغرافيا والتاريخ والرياضات والنحو، وأخبرت الولد بشيء من الغيظ أيضا أنني لم أعرف كيف أرسم. أجابني: هذا لا يهم، أرسم لي خروفا. لكني لم أكن رسمت خروفا البتة، لهذا رسمت له أحد صورتين كنت أرسمهما غالبا، كانت عن حية البوة من الخارج. وصعقت حين سمعت الشخص الصغير يستقبلها قائلا: لا لا لا، أنا لا أريد فيلا داخل حية بوة. حية البوة مخلوق خطر جدا، والفيل ثقيل جدا، حيث أعيش كل شيء صغير جدا. أنا أريد خروفا، أرسم لي خروفا. هكذا نفذت رسمة، نظر إليها باهتمام ثم قال: لا، هذا خروف مريض جدا، منذ الآن أرسم آخر. هكذا نفذت رسمة أخرى. ابتسم صديقي ابتسامة لطيفة سمحه، قال: أنت ترى بنفسك هذا ليس خروفا، إنه كبش له قرنان. وهكذا رسمت مرة أخرى، لكن الرسمة رفضت أيضا مثل السابقة. هذا طاعن في السن، أريد خروفا يعيش طويلا، بالضبط ما أردته. أتظن ذلك الخروف محتاجا إلى حشيش كثيرا؟ لماذا؟ لأن كل شيء صغير جدا حيث أعيش. قلت: وبالتأكيد سيكون هناك حشيش كاف له، فأنا أعطيتك خروفا صغيرا جدا. انحنى برأسه على الرسمة، ليس صغيرا تماما، انظر لقد نام. وهكذا كان تعرفي إلى الأمير الصغير. اقتضى الأمر وقتا طويلا كي أعرف من أين جاء. في الأمير الصغير الذي سألني أسئلة كثيرة لم يظهر عليه أنه يسمع الأسئلة التي أوجهها إليه، لكني من كلمات تأتي مصادفة قليلا وقليلا تكشف كل شيء. أول مرة رأى فيها طائرتي، مثلا: لن أرسم طائرتي لأن ذلك سيكون شديد التعقيد عليه. سألني: ما هذا الشيء؟ هذا ليس شيئا، إنه يطير، أنها طائرة وهي طائرتي. وكنت فخورا بأنه جعلته يعرف أنني قادر على الطيران. صاحنا ذا: ماذا، هل هبطت من السماء؟ قلت بتواضع: نعم. أوه، هذا مسل. وانطلق الأمير الصغير في ضحكة مجلجلة أزعجتني كثيرا. أنا أريد أن تؤخذ متابعي مأخذ جد. ثم أضاف: إذا أنت أيضا جئت من السماء، ما كوكبك؟ في تلك اللحظة أبصرت بصيصا من النور في سر حضوره المستعصي، وسألته رأسا: هل جئت أنت من كوكب آخر؟ لكنه لم يجب، هز رأسه بلطف دون أن يحول عينيه عن طائرته. صحيح، بمثل هذا لا يمكن أن تكون جئت من مكان بعيدا. وغرق في التأمل وقتا طويلا، ثم أخرج خروفي من جيبه وأنهمك في تفكير في الكنز. بإمكانك أن تتصور كيف زاد تطلعي بنصف التصديق هذا عن الكوكب الآخر، لهذا بذلت جهدا جاهدا لأعرف أكثر عن هذا الموضوع. يا رجل الصغير، من أين جئت؟ ما هذا؟ حيث أعيش الذي تتكلم عنه؟ إلى أين تريد أن تأخذ خروفك؟ بعد صمت تفكير أجاب الشيء الجديد في الصندوق الذي قدمته لي: هو أن مقدوره أن تستعمله بيتا له. تماما، وأن كنت لطيفا أعطيتك خيطا أيضا لتتمكن من ربطه نهارا وتدا لتشده إليه. لكن الأمير صغير صدم كما يبدو بهذا العرض، أربطه أي فكرة غريبة. قلت: لكن إن لم تربطه راح في مكان. وما ضاع انطلق صديقي في ضحكة مجلجلة أخرى: لكن أي تظنه سيروح إلى أي مكان أمامه؟ الأمير الصغير: على الكوكب رقم B612. أنا ذا، قال الأمير الصغير بجد، هذا لا يهم، كل شيء صغير جدا حيث أعيش. وربما بشيء من الحزن أضاف أمامه: لا أحد يستطيع الذهاب بعيدا. هكذا تعلمت حقيقة ثانية عظيمة لأهمية، وهي أن الكوكب الذي جاء الأمير الصغير منه لا يكاد يكون حجمه يزيد على بيت. لكن ذلك لم يدهشني حقا، فأنا أعرف جيدا أن بالإضافة إلى الكواكب الكبرى مثل الأرض، المشتري، المريخ، الزهرة التي سميناها، هناك مئات أخرى بعضها صغيرة جدا تتعبنا رؤيته من التلسكوب، وعندما يكشف فلكي واحدا منها لا يسميه بل يعطيه رقما فقط، قد يسميه مثلا الجرم السماوي 325. لديه سبب حقيقي للاعتقاد بأن الكوكب الذي جاء منه الأمير الصغير هو الجرم السماوي المعروف برقم 612. هذا الجرم السماوي شوهد مرة واحدة فقط بالتلسكوب، وقد شاهده فلكي تركي في العام 1909. الفلكي بعد اكتشافه هذا أراد أن يقدم الاكتشاف إلى المؤتمر الفلكي العالمي في تظاهرة كبرى، لكنه كان يرتدي الزي التركي فلم يصدق أحد ما قاله. هكذا هم الكبار، لكن لحسن الحظ ولسمعه الجرم السماوي ب612 أصدر دكتاتور تركي قانونا يلزم إتباعه تحت عقوبة الإعدام بأن يغيروا ملبسهم إلى الزي الأوروبي. وهكذا في العام 1920 قدم الفلكي اكتشافه مرة أخرى وهو في أحسن هندام وأناقة هذه المرة، وتقبل الجميع تقريره. إن كنت أخبرتك بهذه التفاصيل عن الجرم السماوي وعينت رقمه لك، فإن هذا لا يعني أني أحسب حسابا للكبار وطرائقهم. الكبار يحبون الأرقام عندما تخبرهم أن لديك صديقا جديدا، فلن يسألوك أي أسئلة عن أمور جوهرية، لن يقولوا لك بتاتا كيف صوته، أي رياضة يفضل، هل يجمع الفراشات بدلا من ذلك، يطلبون كم عمره، كم عدد أخوته، كم يزن، كم ثورة أبيه. من هذه الأرقام فقط يعتقدون أنهم عرفوا أي شيء عنه. إن قلت للكبار رأيت بيتا جميلا مبنيا بالطابوق الوردي ذا نباتات جيرانيوم في النوافذ وحمائم على السطح، فلن يستطيعوا أن يكونوا أي فكرة عن البيت إطلاقا. كان عليك أن تقول لهم رأيت بيتا قيمته 100,000 فرنك، وسيهتفون أن ذاك أو أي بيت بديع هو. وهكذا قد تقول لهم الدليل على وجود الأمير الصغير هو أنه كان جميلا وأنه ضحك وأنه كان يبحث عن خروف، إن أراد أحد خروفا فذلك الدليل على أنه موجودا. ما نفع أن تقول لهم ذلك، سيهزون أكتافهم ويعاملونك كطفل، لكن لو قلت لهم الكوكب الذي جاء منه هو الجرم السماوي 612 لسوف يقتنعون ويريحونك من أسئلتهم. هم هكذا، وعلى المرء إلا يأخذ ذلك عليهم ويتعين على الأطفال أن يتسامحوا كثيرا أزاء الكبار. أما نحن الذين نفهم الحياة فإن الأرقام لدينا بالتأكيد هي موضع لا مبالاة، وودته هذه القصة كما تبدأ الحكاية الخرافية، ودت لو قلت كان يا مكان في سالف العصر والأوان أمير صغير عاش على كوكب لا يكاد يكبره هو، وكان بحاجة إلى صديق. لأولئك الذين يفهمون الحياة سيقدم ذلك جو حقيقيا أكثر لقصتي. أنا لا أريد أن أقرأ أحد كتابي قراءة عابرة، لقد عانيت كثيرا كي أودن هذه الذكريات. مرت بالفعل 7 سنوات منذ فارقني صديقي مع خروجه، إن حاولت وصفه هنا فلأني أريد التأكيد من أنني لن أنسى. نسيان الصديق محزن، ليس كل واحد كان له صديق، وأن نسيته صرت مثل الكبار الذين ما عادوا يهتمون إلا بالأرقام. ولهذه الغاية أيضا اشتريت علبة ألوان وأقلاما، من الصعب علي العودة إلى الرسم في سني، أنا الذي لم يرسم سوى حية البوة من الخارج وحية البوة من الداخل منذ كنت في السادسة. سأحاول بالتأكيد أن أجعل صوري أمينة للحياة قدر الإمكان، لكني لست متأكدا أي تأكد من النجاح. رسمت واحدة تنجح والآخرة ليست لها أي شبه بموضوعها. ارتكبت أخطاء أيضا في طول الأمير الصغير، فهو حينا طويلا جدا وفي حين آخر قصير جدا، كما أن لي شكوكي حول لون ثيابه. هكذا اتخبط جيدا مرة رديئة أخرى، وأمل عموما في أن أكون وسطا في تفاصيل معينة أكثر أهمية. سأرتكب أغلاطا أيضا، لكن هذه ليست غلطتي، فصديقي لم يشرح أي شيء لي بتاتا، وأنا لسوء الحظ لا أعرف كيف أرى خروفا عبر جدران الصناديق. ربما كنت أشبه الكبار، أشبهه بالكبار قليلا على أن أتقدم في السن. في كل يوم يمر أتعلم في حديثنا شيئا عن كوكب الأمير الصغير ومفارقته أياه ورحلته، والمعلومات تأتي ببطء شديد، إذ تندت بالمصادفة من أفكاره. وهكذا سمعت في اليوم الثالث عن الكارثة التي حصلت بأشجار الباوباب، وهذه المرة أيضا كان ذلك بفضل الخروف. فقد سألني الأمير الصغير فجأة كأنه في غاية الريبة، صحيح أليس كذلك أن الخروف يأكل الشجيرات الصغيرة؟ نعم هذا صحيح. أنا مبتهج، لم أفهم لماذا كان مهما جدا أن الخروف يأكل الشجيرات الصغيرة، لكن الأمير الصغير أضاف: إذن هذا يستتبع أن الخراف تأكل البوباب أيضا. بينت للأمير الصغير أن البوباب ليست شجيرات صغيرة، بل هي على الضد من ذلك أشجار كبيرة مثل القلاع، وأنه لو أخذ قطيعا كلاما من الأفيال معه لما استطاع القطيع أن يأكل شجرة بوباب واحدة. ضحك الأمير الصغير لفكرة قطيع الأفيال، قال: علينا أن نضع واحدهم فوق الآخر، ثم قولة حكيمة: قبل أن تنمو الأشجار البوباب الكبيرة هكذا تبدأ صغيرة. قلت: هذا صحيح تماما، لكن لماذا تريد أن يأكل الخروف أشجار البوباب الصغيرة؟ حقا مثل ما عرفت، كانت على الكوكب الذي عاش فيه الأمير الصغير كما في كل الكواكب نباتات جيدة ونباتات رديئة، وتاليا كانت بذور جيدة من النباتات الجيدة وبذور رديئة من النباتات الرديئة، لكن البذور لا ترى أنها تنام عميقا في قلب ظلام الأرض حتى ترغب أحدها إلى أعلى نحو الشمس، فإن كانت النبعة فجلا أو برعم وردا تركت نمو حيث تشاء. أما إذا كانت النبعة رديئة فالواجب إتلافها سريعا قدر الإمكان منذ لحظة مشاهدتها الأولى، لأن كان على الكوكب الذي يسكنه الأمير الصغير بعض البذور الرهيبة، وهي بذور البوباب. كان تراب ذلك الكوكب مملوءا بها، والبوباب شيء لن يستطيع التخلص منه أبدا. إن أردت فعدت فوات الأوان أنه ينتشر على الكوكب كله ويتغلغل فيه عميقا بجذوره. فإن كان الكوكب صغيرا جدا والبوباب كثيرا جدا تشقق الكوكب إلى قطع. قال الأمير الصغير لي فيما بعده: المسألة مسألة انضباط. بعد أن تتم نظافتك في الصباح فعليا، فعليك أن تعني بنظافة كوكب عناية فائقة. عليك أن تتأكد من أنك قد اقتلعت بصورة منتظمة كل نباتات البوباب. مجرد تمكنك من تمييزها عن نباتات الورد التي تشبهها شبها جدا قريب، وأن الصبا أنه عمل ممل جدا. وأضاف الأمير الصغير: لكنه سهل جدا. وفي أحد الأيام قال لي: عليك أن ترسم رسمة جميلة حتى يتمكن الأطفال مؤلك من أن يروا بالضبط هذه كله، سيكون ذلك مفيدا جدا لهم لو سافروا يوما ما. وأضاف: أحيانا إلى ضرر في تأجيل عمل اليوم إلى غد. أما في الأمر البوباب فإن ذلك يعني الكارثة دائما. عرفت كوكبا كان يسكنه رجل كسلان أهمل 3 شجيرات صغيرة هكذا. ومثل وصف الأمير الصغير رسمت رسمة عن ذلك الكوكب. أنا لا أحب كثيرا أن أتكلم كلام الواغض، لكن خطر الأشجار البوباب لا يفهمه كثيرون، ومثل هذه المخاطر قد يصادفها أي شخص يتيه على جرم سماوي. ولهذا أتخلى مرة عن تحفظي وأقول قولا واضحا: أيها الأطفال احذروا أشجار البوباب. أصدقائي مثلي أنا كانوا يحاذون هذه الخطر وقتا طويلا دون أن يعرفوا، وهكذا من أجلهم أتبعت نفسي وأنا أرسم هذه الرسمة. والدرس الذي أقدمه بهذه الوسيلة يستحق كل التعب الذي بذلته. قد سألني لماذا ليس في هذا الكتاب رسمة أخرى رائعة ومؤثرة مثل رسمة البوباب هذه. الجواب بسيط: لقد حاولت لكني لم أنجح في الرسمات الأخرى. وعندما رسمت الأشجار البوباب كنت محمولا بالقوة المهملة الملهمة للضرورة القصوى.
Miteinander reden statt übereinander. Die islamische Gemeinde Aschersleben lädt am 3. Oktober ab 10 Uhr zum Tag der offenen Moschee in Aschersleben in der Eislebener Straße 6 ein. Wer sind die neuen Nachbarn? Was sind die Merkmale ihrer Kultur? Und wie sieht eine Moschee von innen aus? Diese und andere Fragen möchte Ihnen die islamische Gemeinde gern beantworten. Die Mitglieder der Gemeinde freuen sich darauf, Sie kennenzulernen und bei einer Führung durch die Moschee mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und so vielleicht Vorurteile abzubauen. Für Ihr leibliches Wohl ist mit einem orientalischen Imbiss gesorgt. Möchten auch Sie zum Brückenbauer zwischen den Kulturen werden? Dann sind Sie herzlich eingeladen. Am 3. Oktober ab 10 Uhr in den Gebetssaal der islamischen Gemeinde Aschersleben in der Eislebener Straße Nummer 6.
أعزائنا مستمعين راديو سلام، دعوة عامة من المركز الثقافي الإسلامي في أشرسليبن للتحاور عن المركز الثقافي الإسلامي وكيف يكون المركز الثقافي من الداخل ويسرنا أيضا أن تأتوا إلينا في 3 أكتوبر والتحدث لبعضنا البعض لنبني جسرا ثقافيا بيننا، وسوف يجيب على كافة الأسئلة، وأيضا سيكون هناك وجبة خفيفة.
Hier ist Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
هنا راديو سلام، مجلة أسبوعية ثقافية على راديو HBW، نقدم أخبار المنطقة والكثير من الأغاني والموسيقى العالمية.
إنجا راديو سلام، مجلة بين فرهنگی در راديو HBW با اطلاعات منطقی و موسیقی جذاب از سراسر جهان.
Die bezaubernde Geschichte Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry begeistert seit Jahrzehnten große und kleine Leserinnen und Leser rund um den Globus. Sie wurde in mehr als 370 Sprachen und Dialekte übersetzt, so auch in das Arabische. Das ist nicht verwunderlich, denn die Schönheit der Sprache, der Klang der Worte und die Poesie besitzen in den arabischen Ländern einen sehr hohen Stellenwert. Einen kleinen Auszug aus dem Buch Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry lesen heute für Sie Mohamed Al-Jamus und Ute Scholz von Radio Salam. Vielleicht kommen Ihnen die bekannten Worte in einer unbekannten Sprache ein wenig fremd vor. Lauschen Sie einfach ihrem Klang. Als ich 6 Jahre alt war, sah ich einmal in einem Buch über den Urwald, das Erlebte Geschichten hieß, ein prächtiges Bild. Es stellte eine Riesenschlange dar, wie sie ein Wildtier verschlang. Hier ist eine Kopie der Zeichnung. In dem Buche hieß es, die Boas verschlingen ihre Beute als Ganzes, ohne sie zu zerbeißen. Ich habe damals viel über die Abenteuer des Dschungels nachgedacht und ich vollendete mit meinem Farbstift meine erste Zeichnung. Meine Zeichnung Nummer 1. Ich habe den großen Leuten mein Meisterwerk gezeigt und sie gefragt, ob ihnen meine Zeichnung nicht Angst mache. Sie haben mir geantwortet, warum sollen wir vor einem Hut Angst haben? Ich habe dann das Innere der Boa gezeichnet, um es so den großen Leuten deutlich zu machen. Sie brauchen ja immer Erklärungen. Die großen Leute haben mir geraten, mit den Zeichnungen von offenen oder geschlossenen Riesenschlangen aufzuhören und mich mehr für Geografie, Geschichte, Rechnen und Grammatik zu interessieren. So kam es, dass ich eine großartige Laufbahn, die eines Malers nämlich, bereits im Alter von 6 Jahren aufgab. Die großen Leute verstehen nie etwas von selbst und für die Kinder ist es zu anstrengend, ihnen immer und immer wieder etwas erklären zu müssen. Ich war also gezwungen, einen anderen Beruf zu wählen und ich lernte fliegen. So habe ich im Laufe meines Lebens mit einer Menge ernsthafter Leute zu tun gehabt. Ich bin viel mit Erwachsenen umgegangen und habe Gelegenheit gehabt, sie ganz aus der Nähe zu betrachten. Das hat meiner Meinung über sie nicht besonders gut getan. Wenn ich jemanden traf, der mir ein bisschen heller vorkam, versuchte ich es mit der Zeichnung Nummer 1. Aber jedes Mal bekam ich zur Antwort, das ist ein Hut. Dann redete ich mit ihm weder über Boas, noch über Urwälder, noch über die Sterne. Ich sprach mit ihm über Bridge, Golf, Politik und Krawatten. Und der große Mensch war äußerst befriedigt, einen so vernünftigen Mann getroffen zu haben. Etwas an meinem Motor war kaputt gegangen und da ich weder einen Mechaniker noch Passagiere bei mir hatte, machte ich mich ganz allein an die schwierige Reparatur. Es war für mich eine Frage auf Leben und Tod. Ich hatte für kaum 8 Tage Trinkwasser mit. Am ersten Abend bin ich also im Sande eingeschlafen, 1000 Meilen von jeder bewohnten Gegend entfernt. Ihr könnt euch daher meine Überraschung vorstellen, als bei Tagesanbruch eine seltsame kleine Stimme mich weckte. Bitte, zeichne mir ein Schaf. Wie bitte? Zeichne mir ein Schaf. Ich bin auf die Füße gesprungen, als wäre der Blitz in mich gefahren. Ich habe mir die Augen gerieben und genau hingeschaut. Da sah ich ein kleines, höchst ungewöhnliches Männchen, das mich ernsthaft betrachtete. Ich schaute mir die Erscheinung also mit großen, staunenden Augen an. Auch schien mir mein kleines Männchen nicht verirrt. Es machte durchaus nicht den Eindruck eines mitten in der Wüste verlorenen Kindes, 1000 Meilen von jeder bewohnten Gegend. Als ich endlich sprechen konnte, sagte ich zu ihm, »Aber was machst du denn da?« Da wiederholte es ganz sanft, wie eine sehr ernsthafte Sache, »Bitte, zeichne mir ein Schaf.« so absurd es mir schien, 1000 Meilen von jeder menschlichen Behausung und in Todesgefahr, ich zog aus meiner Tasche ein Blatt Papier und eine Füllfeder. Dann aber erinnerte ich mich, dass ich vor allem Geographie, Geschichte, Rechnen und Grammatik studiert hatte. Und missmutig sagte ich zu dem Männchen, dass ich nicht zeichnen könne. Es antwortete, das macht nichts. Zeichne mir ein Schaf. Da ich nie ein Schaf gezeichnet hatte, machte ich ihm eine von den einzigen 2 Zeichnungen, die ich zu Wege brachte. Die von der geschlossenen Riesenschlange. Und ich war höchst verblüfft, als ich das Männchen sagen hörte, »Nein, nein, ich will keinen Elefanten in einer Riesenschlange. Eine Riesenschlange ist ein sehr gefährliches Tier und ein Elefant braucht viel Platz. Bei mir zu Hause ist wenig Platz. Ich brauche ein Schaf. Zeichne mir ein Schaf.« Also habe ich gezeichnet. Das Männchen schaute aufmerksam zu, dann sagte es, »Nein, das ist schon sehr krank. Mach ein anderes.« Ich zeichnete. Mein Freund lächelte artig und mit Nachsicht. »Du siehst wohl, das ist kein Schaf, das ist ein Widder. Es hat Hörner.« Ich machte also meine Zeichnung noch einmal. »Das ist schon zu alt. Ich will ein Schaf, das lange lebt.« Mir ging die Geduld aus. Es war höchste Zeit, meinen Motor auszubauen. Und so kritzelte ich diese Zeichnung da zusammen und knurrte dazu. »Das ist die Kiste. Das Schaf, das du willst, steckt da drin.« Und ich war höchst überrascht, als ich das Gesicht meines jungen Kritikers aufleuchten sah. »Das ist ganz so, wie ich es mir gewünscht habe. Meinst du, dass dieses Schaf viel Gras braucht?« »Warum?« »Weil bei mir zu Hause alles ganz klein ist.« »Es wird bestimmt ausreichen. Ich habe dir ein ganz kleines Schaf geschenkt.« Er neigte den Kopf über die Zeichnung. »Nicht so klein wie...« »Aber sieh nur, es ist eingeschlafen.« So machte ich die Bekanntschaft des kleinen Prinzen. Es hatte auf dem Planeten des kleinen Prinzen immer schon Blumen gegeben. Sehr einfache, aus einem einzigen Kranz von Blütenblättern geformt, sie spielten keine große Rolle und störten niemanden. Sie leuchteten eines Morgens im Grase auf und erlöschen am Abend. Aber jene eine hatte eines Tages Wurzeln geschlagen und der kleine Prinz hatte diesen Spross sehr genau überwacht. Aber der Strauch hörte bald auf zu wachsen und begann, eine Blüte anzusetzen. Der kleine Prinz fühlte wohl, es müsse eine wunderbare Erscheinung aus ihr hervorgehen. Aber die Blume wurde nicht fertig damit, sich in ihrer grünen Kammer auf ihre Schönheit vorzubereiten. Sie wählte ihre Farben mit Sorgfalt. Sie zog sich langsam an. Sie ordnete ihre Blütenblätter eins nach dem anderen. Sie wollte nicht wie die Mohnblüten ganz zerknittert herauskommen. Sie wollte nicht früher erscheinen als im vollen Ornat ihrer Schönheit. Nun ja, sie wollte gefallen. Und dann, eines Morgens, gerade zur Stunde des Sonnenaufgangs, hatte sie sich enthüllt. Und sie, die mit solcher Genauigkeit gearbeitet hatte, sagte gähnend, »Ach, ich bin kaum aufgewacht. Ich bitte um Verzeihung, ich bin noch ganz zerrauft.« Da konnte der kleine Prinz seine Bewunderung nicht mehr verhalten. »Wie schön Sie sind, nicht wahr?« antwortete sanft die Blume, »und ich bin zugleich mit der Sonne geboren.« Der kleine Prinz erriet wohl, dass sie nicht allzu bescheiden war, aber sie war so rührend. »Ich glaube, es ist Zeit zum Frühstücken. Hätten Sie die Güte, an mich zu denken?« Und völlig verwirrt hatte der kleine Prinz eine Gießkanne mit frischem Wasser geholt und die Blume bedient. Sie hatte ihn schon sehr bald mit ihrer etwas scheuen Eitelkeit gequält. Eines Tages zum Beispiel, als sie von ihren 4 Dornen sprach, hatte sie zum kleinen Prinzen gesagt, »Sie sollen nur kommen, die Tiger mit ihren Krallen.« »Es gibt keine Tiger auf meinem Planeten«, hatte der kleine Prinz eingewendet, »und die Tiger fressen auch kein Gras.« »Ich bin kein Gras«, hatte die Blume sanft geantwortet, »verzeihen Sie mir.« »Ich fürchte mich nicht vor den Tigern, aber mir graut vor der Zugluft.« »Hätten Sie keinen Wandschirm?« »Das sind schlechte Aussichten für eine Pflanze«, hatte der kleine Prinz festgestellt. »Diese Blume ist recht schwierig.« »Am Abend werden Sie mich unter einen Glassturz stellen. Es ist sehr kalt bei Ihnen. Das ist schlecht eingerichtet. da, wo ich herkomme? Aber sie hatte sich unterbrochen. Sie war in der Form eines Samenkorns gekommen. Sie hatte nichts von den anderen Welten wissen können. Beschämt, sich bei einer so einfältigen Lüge ertappen zu lassen, hatte sie 2 oder 3 Mal gehustet, um den Prinzen ins Unrecht zu setzen. Der Wandschirm. Ich wollte ihn gerade holen, aber sie sprachen mit mir. Dann hatte sie sich neuerlich zu ihrem Husten gezwungen. So hatte der kleine Prinz, trotz des guten Willens seiner Liebe, rasch an ihr zu zweifeln begonnen, ihre belanglosen Worte bitter ernst genommen und war sehr unglücklich geworden. »Ich hätte nicht auf sie hören sollen«, gestand er mir eines Tages. »Man darf den Blumen nicht zuhören, man muss sie anschauen und einatmen. Die meine erfüllte den Planeten mit Duft, aber ich konnte seiner nicht froh werden. Diese Geschichte mit den Krallen, die mich so gereizt hat, hätte mich rühren sollen.« Er vertraute mir noch an. »Ich habe das damals nicht verstehen können. Ich hätte sie nach ihrem Tun und nicht nach ihren Worten beurteilen sollen. Sie duftete und glühte für mich. Ich hätte hinter all den armseligen Schlichen ihre Zärtlichkeit erraten sollen. Die Blumen sind so widerspruchsvoll. Aber ich war zu jung, um sie lieben zu können.« In diesem Augenblick erschien der Fuchs. »Guten Tag«, sagte der Fuchs. »Guten Tag«, antwortete höflich der kleine Prinz. »Ich bin da«, sagte die Stimme, »unter dem Apfelbaum.« »Wer bist du?«, sagte der kleine Prinz. »Du bist sehr hübsch.« »Ich bin ein Fuchs«, sagte der Fuchs. »Komm und spiel mit mir«, schlug ihm der kleine Prinz vor. »Ich kann nicht mit dir spielen«, sagte der Fuchs. »Ich bin noch nicht gezähmt.« »Ah, Verzeihung«, sagte der kleine Prinz. »Was bedeutet das, zähmen?« »Du bist nicht von hier«, sagte der Fuchs. »Was suchst du?« »Ich suche die Menschen«, sagte der kleine Prinz. »Was bedeutet zähmen?« »Die Menschen«, sagte der Fuchs, »die haben Gewehre und schießen. Das ist sehr lästig. Sie ziehen auch Hühner auf. Das ist ihr einziges Interesse.« »Du suchst Hühner?« »Nein«, sagte der kleine Prinz, »ich suche Freunde.« »Was heißt zähmen?« »Das ist eine in Vergessenheit geratene Sache«, sagte der Fuchs. »Es bedeutet, sich vertraut machen.« »Vertraut machen?« »Gewiss«, sagte der Fuchs. »Du bist für mich noch nichts als ein kleiner Knabe, der 100.000 kleinen Knaben völlig gleicht. Ich brauche dich nicht und du brauchst mich ebenso wenig. Ich bin für dich nur ein Fuchs, der 100.000 Füchsen gleicht. Aber wenn du mich zähmst, werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzig sein in der Welt. Ich werde für dich einzig sein in der Welt.« »Ich beginne zu verstehen«, sagte der kleine Prinz. »Es gibt eine Blume. Ich glaube, sie hat mich gezähmt.« »Das ist möglich«, sagte der Fuchs. »Man trifft auf der Erde alle möglichen Dinge.« »Oh, das ist nicht auf der Erde«, sagte der kleine Prinz. Der Fuchs schien sehr aufgeregt. »Auf einem anderen Planeten?« »Ja.« »Gibt es Jäger auf diesem Planeten?« »Nein.« »Das ist interessant. Und Hühner?« »Nein.« »Nichts ist vollkommen.« Aber der Fuchs kam auf seinen Gedanken zurück. »Mein Leben ist eintönig. Ich jage Hühner, die Menschen jagen mich. Alle Hühner gleichen einander und die Menschen gleichen einander. Ich langweile mich also ein wenig. Aber wenn du mich zähmst, wird mein Leben wie durchsonnt sein. Ich werde den Klang deines Schrittes kennen, der sich von allen anderen unterscheidet. Die anderen Schritte jagen mich unter die Erde. Der deine wird mich wie Musik aus dem Bau locken. Und dann schau, du siehst da drüben die Weizenfelder? Ich esse kein Brot. Für mich ist der Weizen zwecklos. Die Weizenfelder erinnern mich an nichts. Und das ist traurig. Aber du hast weizenblondes Haar. Oh, es wird wunderbar sein, wenn du mich einmal gezähmt hast. Das Gold der Weizenfelder wird mich an dich erinnern. Und ich werde das Rauschen des Windes im Getreide liebgewinnen.« Der Fuchs verstummte und schaute den kleinen Prinzen lange an. »Bitte, zähme mich«, sagte er. Ich möchte wohl, antwortete der kleine Prinz, aber ich habe nicht viel Zeit. Ich muss Freunde finden und viele Dinge kennenlernen.
Man kennt nur die Dinge, die man zähmt, sagte der Fuchs. Die Menschen haben keine Zeit mehr, irgendetwas kennenzulernen. Sie kaufen sich alles fertig in den Geschäften. Aber da es keine Kaufläden für Freunde gibt, haben die Leute keine Freunde mehr. Wenn du einen Freund willst, so zähme mich.
Was muss ich da tun? Sagte der kleine Prinz.
Du musst sehr geduldig sein, antwortete der Fuchs. Du setzt dich zuerst ein wenig abseits von mir ins Gras.
Ich werde dich so verstohlen, so aus dem Augenwinkel anschauen, und du wirst nichts sagen.
Die Sprache ist die Quelle der Missverständnisse.
Aber jeden Tag wirst du dich ein bisschen näher setzen können.
Am nächsten Morgen kam der kleine Prinz zurück.
Es wäre besser gewesen, du wärst zur selben Stunde wiedergekommen, sagte der Fuchs.
Wenn du zum Beispiel um 4 Uhr Nachmittag kommst, kann ich um 3 Uhr anfangen, glücklich zu sein.
Je mehr Zeit vergeht, umso glücklicher werde ich mich fühlen. Um 4 Uhr werde ich mich schon aufregen und beunruhigen. Ich werde erfahren, wie teuer das Glück ist.
Wenn du aber irgendwann kommst, kann ich nie wissen, wann mein Herz da sein soll. Es muss feste Bräuche geben.
Was heißt fester Brauch? Sagte der kleine Prinz.
Auch etwas in Vergessenheit geratenes, sagte der Fuchs.
Es ist das, was den einen Tag vom anderen unterscheidet. Eine Stunde von anderen Stunden. Es gibt zum Beispiel einen Brauch bei meinen Jägern. Sie tanzen am Donnerstag mit den Mädchen des Dorfes. Daher ist der Donnerstag der wunderbare Tag.
Ich gehe bis zum Weinberg spazieren.
Wenn die Jäger irgendwann einmal zum Tanze gingen, dann werden die Tage alle gleich und ich hätte niemals Ferien.
So machte denn der kleine Prinz den Fuchs mit sich vertraut.
Und als die Stunde des Abschieds nahe war, ach, sagte der Fuchs, ich werde weinen.
Das ist deine Schuld, sagte der kleine Prinz. Ich wünschte dir nichts Übles, aber du hast gewollt, dass ich dich zähme.
Gewiss, sagte der Fuchs.
Aber nun wirst du weinen, sagte der kleine Prinz.
»Bestimmt«, sagte der Fuchs.
»So hast du also nichts gewonnen.«
»Ich habe«, sagte der Fuchs, »die Farbe des Weizens gewonnen.«
Dann fügte er hinzu, »geh die Rosen wieder anschauen.
Du wirst begreifen, dass die deine einzig ist in der Welt. Du wirst wiederkommen und mir Adieu sagen, und ich werde dir ein Geheimnis schenken.«
Der kleine Prinz ging, die Rosen wiederzusehen.
»Ihr gleicht meiner Rose gar nicht. Ihr seid noch nichts«, sagte er zu ihnen.
»Niemand hat sich mit euch vertraut gemacht, und auch ihr habt niemanden vertraut gemacht. Ihr seid wie mein Fuchs war. Der war nichts als ein Fuchs wie 100.000 andere. Aber ich habe ihn zu meinem Freund gemacht, und jetzt ist er einzig in der Welt.«
Und die Rosen waren sehr beschämt.
»Ihr seid schön, aber ihr seid leer«, sagte er noch.
»Man kann für euch nicht sterben. Gewiss, ein Irgendwer, der vorübergeht, könnte glauben, meine Rose ähnle euch, aber in sich selbst ist sie wichtiger als ihr alle, da sie es ist, die ich begossen habe, da sie es ist, die ich unter den Glasstutz gestellt habe, da sie es ist, die ich mit dem Wandschirm geschützt habe, da sie es ist, deren Raupen ich getötet habe, außer den 2 oder 3 um der Schmetterlinge willen, da sie es ist, die ich klagen oder sich rühmen gehört habe
oder auch manchmal schweigen.
Da es meine Rose ist.« Und er kam zum Fuchs zurück.
»Adieu«, sagte er.
»Adieu«, sagte der Fuchs.
»Hier mein Geheimnis. Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Die Zeit, die du für deine Rose verloren hast, sie macht deine Rose so wichtig. Die Menschen haben diese Wahrheit vergessen«, sagte der Fuchs.
»Aber du darfst sie nicht vergessen. Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Du bist für deine Rose verantwortlich.«
»Ich bin für meine Rose verantwortlich«, wiederholte der kleine Prinz, um es sich zu merken. Der Brunnen, den wir erreicht hatten, glich nicht den Brunnen der Sahara. Die Brunnen der Sahara sind einfache, in den Sand gegrabene Löcher. Dieser da glich einem Dorfbrunnen.
»Das ist merkwürdig«, sagte ich zu dem kleinen Prinzen.
»Alles ist bereit, die Winde, der Kübel und das Seil.«
Er lachte. berührte das Seil und ließ die Rolle spielen. Und die Rolle knarrte wie ein altes Windrad,
wenn der Wind lange geschlafen hat.
»Du hörst«, sagt der kleine Prinz, »wir wecken diesen Brunnen auf und er singt.«
»Lass mich das machen«, sagte ich zu ihm, »das ist zu schwer für dich.«
Langsam hob ich den Kübel bis zum Brunnenrand. Ich stellte ihn dort schön aufrecht. In meinen Ohren war immer noch der Gesang der Zugwinde und im Wasser, das noch zitterte, sah ich die Sonne zittern.
»Ich habe Durst nach diesem Wasser«, sagte der kleine Prinz. »Gib mir zu trinken.«
Ich hob den Kübel an seine Lippen. Er trank mit geschlossenen Augen. Dieses Wasser war etwas anderes als ein Trunk. Es war entsprungen aus dem Marsch unter den Sternen, aus der Mühe meiner Arme. Es war gut fürs Herz, wie ein Geschenk. »Die Menschen bei dir zu Hause«, sagte der kleine Prinz, »züchten 5000 Rosen in ein und demselben Garten. Und doch finden sie dort nicht, was sie suchen.«
»Und dabei kann man das, was sie suchen, in einer einzigen Rose oder in ein bisschen Wasser finden. Aber die Augen sind blind, man muss mit dem Herzen suchen.«
»Du musst dein Versprechen halten«, sagte sanft der kleine Prinz.
»Welches Versprechen?«
»Du weißt, einen Maulkorb für mein Schaf. Ich bin verantwortlich für diese Blume.« Ich nahm meine Skizzen aus der Tasche. Der kleine Prinz sah sie und sagte lachend, »Deine Affenbrotbäume schauen ein bisschen wie Kohlköpfe aus.«
»Oh, und ich war auf die Affenbrotbäume so stolz gewesen.«
»Dein Fuchs, seine Ohren, sie schauen ein wenig wie Hörner aus. Sie sind viel zu lang.« Und er lachte wieder.
»Du bist ungerecht, kleines Kerlchen.«
»Oh, es wird schon gehen«, sagte er. »Die Kinder wissen ja Bescheid.« Ich kritzelte also einen Maulkorb hin. Und das Herz krampfte sich mir zusammen, als ich es dem kleinen Prinzen gab. »Du hast Pläne, von denen ich nichts weiß?« Aber er antwortete nicht. Er sagte, »Du weißt, mein Sturz auf die Erde, morgen wird es ein Jahr sein.« Dann nach einem Schweigen sagte er noch, »Ich war ganz in der Nähe heruntergefallen.« Und er errötete. Wieder fühlte ich einen merkwürdigen Kummer, ohne zu wissen, warum. Indessen kam mir eine Frage. »Dann ist es kein Zufall, dass du am Morgen, als ich dich kennengelernt habe, vor 8 Tagen so ganz allein, 1000 Meilen von allen bewohnten Gegenden entfernt, spazieren gingst? Du kehrtest zu dem Punkt zurück, wohin du gefallen warst?« Der kleine Prinz errötete noch mehr. Und ich fügte zögernd hinzu, »Vielleicht war es der Jahrestag?« Von neuem errötete der kleine Prinz. »Ach«, sagte ich, »ich habe Angst.« Aber er antwortete, »Du musst jetzt wieder zu deiner Maschine zurückkehren. Komm morgen Abend wieder.« Aber ich war nicht beruhigt. Ich erinnerte mich an den Fuchs. Man läuft in Gefahr, ein bisschen zu weinen, wenn man sich hat zähmen lassen.
Das ist für mich die schönste und traurigste Landschaft der Welt. Hier ist der kleine Prinz auf die Erde erschienen und wieder verschwunden. Schaut diese Landschaft genau an, damit ihr sie sicher wiedererkennt, wenn ihr eines Tages durch die afrikanische Wüste reist. Und wenn ihr zufällig da vorbeikommt, eilt nicht weiter, wartet ein bisschen. Dort, wo der kleine Prinz sagte, »Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, wird es dir sein, als lachten alle Sterne, weil ich auf einem von ihnen wohne, weil ich auf einem von ihnen lache. Und du allein wirst Sterne haben, die lachen können.«
Wenn dann ein Kind auf euch zukommt,
wenn es lacht, wenn es goldenes Haar hat, wenn es nicht antwortet, wenn man es fragt, so werdet ihr wohl erraten, wer es ist. Dann seid so gut und lasst mich nicht weiter so traurig sein. Schreibt mir schnell, wenn er wieder da ist.
Und wenn du dich getröstet hast, man tröstet sich immer, wirst du froh sein, mich gekannt zu haben. Du wirst immer mein Freund sein. Du wirst Lust haben, mit mir zu lachen. Und du wirst manchmal dein Fenster öffnen, gerade so, zum Vergnügen. Und deine Freunde werden sehr erstaunt sein, wenn sie sehen, dass du den Himmel anblickst und lachst. Dann wirst du ihnen sagen, ja, die Sterne, die bringen mich immer wieder zum Lachen. Und sie werden dich für verrückt halten. Ich werde dir einen hübschen Streich gespielt haben. Und er lachte.
Das war Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Alle Sendungen gibt es auch in der Mediathek unter www.radiohbw.de.
كان معكم راديو سلام مجلة ثقافية على راديو HBW. بإمكانكم أيضا سماع جميع الحلقات الفائتة تحت الرابط www.radiohbw.de.
این بود رادیو سلام، مجله بین فرهنگی در رادیو ها بی بی. هفته دیگر دوباره با ما باشید. کل این برنامه در آرشیو رسانه موجود است با آدرس اینترنتی www.radio-hbw.de.
Redaktion und am Mikrofon
Dana Markum al Mikrofon,
Hayat Tahririye va Mikrofon
Hamad Al-Jamus,
Ute Scholz
und Fayad Parvizi Baran.